Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, dem Publicity-Podcast mit André Puchter und chilligen Gästen, fast live aus Berlin.
Heute tauchen wir ein in ein Thema, das manche rot werden lässt, andere neugierig macht und wieder andere einfach zum Lachen bringt. Wir reden über Samenspenden. Ja, richtig gehört. Mein heutiger Gast weiß alles über die Produktion, die Lagerung und den Versand des wertvollsten biologischen Materials, das man sich vorstellen kann. Sie leitet das Labor der Berliner Samenbank und hat täglich mit Männern zu tun, die gerne etwas hinterlassen möchten, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie klärt uns auf rund um den Ablauf der Spendenauswahl. Sie erläutert die Kriterien, die ein Samenspender erfüllen muss, um zugelassen zu werden. Und sie verrät uns, warum die Kosten für die Proben der Samenspender so hoch sind. Herzlich willkommen an Katrin Klimm.
Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein und ein bisschen Licht ins Dunkel bringen zu können.
Da bin ich überzeugt, das werden wir gemeinsam hinbekommen. Da freue ich mich sehr darauf, liebe Ann-Kathrin. Du bist Diplom-Ingenieurin in medizinischer Biotechnologie. Du bist gebürtige Hessin und du arbeitest als Laborleiterin bei der Berliner Samenbank. Das ist ja nun ein Beruf, den man ja nicht jeden Tag hört und liest. Wie kamst du denn dazu und hattest du noch ein Leben davor?
Ja, das ist eigentlich kein klassischer Biotechnologieberuf, im Kinderwunschbereich zu arbeiten. Und nach meinem Studium hatte ich auch erstmal eine Krise sozusagen und habe aus Verzweiflung mit einer Doktorarbeit begonnen, die sich mit entzündlichen Darmerkrankungen beschäftigt hat. Und da war es dann so, vielleicht schon so ein kleiner Hinweis auf mein späteres berufliches Tätigkeitsfeld, dass ich an einem Abend, als ich das Baby einer Freundin auf dem Arm hatte, das Gefühl hatte, diese Doktorarbeit beende ich jetzt. Das erfüllt mich nicht und das möchte ich nicht machen. Das war auch wirklich nicht sinnvoll, was wir da getan haben, sodass ich dann als eigentlich sehr sicherheitsbewusster Mensch von einem auf den anderen Tag entschieden habe zu kündigen und bin dann für ein paar Monate nach Namibia gegangen und hatte das Gefühl, danach wird schon was kommen. Und das war mehr als ein Gefühl, sondern so ein Vertrauen, da wird das kommen, was dich erfüllt.
Nun ist ja Namibia nicht ums Eck. Was darf ich fragen, was hast du da gemacht? War das dann so eine Art Sinnkrise für dich, auch um vielleicht nochmal zu dir zu finden? Oder hattest du einen ganz konkreten Plan in diesem Land?
Das war gar kein Plan. Es war eine Möglichkeit, die sich ergeben hatte, weil mein damaliger Partner seine Diplomarbeit dort geschrieben hat. Mhm. Und den habe ich dann begleitet. Und so, dass ich einfach das wie eine Auszeit für mich verwendet habe, ohne irgendeinen Sinn dahinter. Mhm. Nur mit dem tiefen Gefühl und Vertrauen, danach wird das kommen, was mich erfüllt.
Und dann kam irgendwann die Berliner Samenbank in dein Leben.
Ja, noch über einen kleinen Umweg. Ja. Als ich dann aus Namibia zurückkam, habe ich mir überlegt, jetzt könnte ich mich um Stellen kümmern. Und da war von einer Berliner Kinderwunschpraxis eine Stelle ausgeschrieben für einen Menschen mit naturwissenschaftlichem akademischem Hintergrund, aber ohne Vorwissen im Bereich Kinderwunsch. Mhm. Und dann habe ich schon gefühlt, das wird meine Stelle sein. Habe mich beworben und wurde genommen. Das war damals noch im IVF-Labor, also dem Labor, in dem die künstlichen Befruchtungen wirklich stattfinden, wo ich dann auch für 2 Jahre gearbeitet habe, bevor es dann zur Berliner Samenbank ging, was sich praktisch so angeschlossen hat, da mein Chef eben auch die Berliner Samenbank hatte und diese Kinderwunschpraxis, sodass ich zunächst nur im IVF-Labor gearbeitet habe, anschließend eine Zeit hatte, wo ich teilweise in der Samenbank, teilweise im IVF-Labor gearbeitet habe und letztlich dann komplett in die Samenbank übergeglitten bin.
Wie reagieren Menschen, wenn du ihnen erzählst, dass du in einer Samenbank arbeitest?
Auf Partys oder auch sonst wo bin ich auf jeden Fall dann das Gesprächsthema. Also meine Erfahrung ist, dass das jeden Menschen interessiert. Es gibt diejenigen, die dann sofort Fragen an mich stellen und losbrausen. Und es gibt diejenigen, die mich dann in einer ruhigen Minute zur Seite nehmen und sagen, ja, ich habe das mitgekriegt, wo du arbeitest. Ich habe da mal so eine Frage. Ja. Also es interessiert jeden und jede.
Ja. Ja, man hat da irgendwie mit jedem ein Gesprächsthema dann letztendlich. Wie sieht denn so ein typischer Arbeitstag bei dir aus in der Berliner Samenbank? Gibt es denn überhaupt diesen typischen Tag oder ist jeder anders?
Die Arbeit in der Samenbank ist sehr bunt. Ich hatte mir das, als ich vor 12 Jahren, fast 13 Jahren dort anfing zu arbeiten, auch ein bisschen anders oder trockener oder gar nicht wirklich vorgestellt. Und Dadurch, dass wir die Schnittstelle sind zwischen so vielen verschiedenen Beteiligten, ist es einfach ein sehr bunter Alltag. Man hat wirklich die klassische Laborarbeit, wo man Proben verarbeitet, einfriert, einlagert, Proben versendet. Dann ganz viel Kommunikation mit Patientinnen und Patienten, mit Paaren, zukünftigen Familien, Familien, die bereits existieren und dann eben auch den Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die aus Samenspende entstanden sind. Und zusätzlich beobachtet man auch immer noch die politisch-gesellschaftliche Ebene, was sich da tut, wo man da Initiative zeigen muss, damit einfach der Bereich Kinderwunsch mehr unterstützt wird. Mhm. Und das ist ein ganz, ganz bunter Arbeitsplatz.
Ja, so trocken ist eure Arbeit auf jeden Fall nicht.
Richtig.
So, aber wie groß ist denn euer Team?
Wir sind ein Stammteam aus 6 Personen im Labor, dann eine studentische Hilfskraft und 2 Ärzte bzw. Ärztinnen. Sind wir also knapp 10, kurz unter 10.
Ja, und was sind die häufigsten Vorurteile, die Menschen haben gegenüber Samenbanken aus deiner Erfahrung?
Ja, dass das irgendwie mit so einer Art Dreckigkeit assoziiert, also auch, dass die Personen, die Samen spenden, einfach so von der Straße kommen, auf das schnelle Geld aus sind und einfach dieses Ejakulat steht im Vordergrund. Aber das, was dann an Familienkonstrukten entsteht, ist den meisten gar nicht so bewusst. Also es ist eher so ein dreckiges Image, mit dem ich auch gerne aufräumen möchte.
Dafür sind wir heute im Gespräch. Also ich hatte kürzlich eine Dildo-Designerin aus Dresden bei mir, Anja Koschemann, eine tolle Frau. Und die kämpft natürlich, wie viele andere auch, mit diesen Vorurteilen, die man über gewisse Berufszweige und Tätigkeiten hat. Aber wie ist das denn bei euch? Wer nutzt denn eigentlich Samenspenden? Wer kommt zu euch?
Klassischerweise, als die Samenbank Ende der 90er gegründet wurde, waren es heterosexuelle Paare, wo beim Mann eine Fertilitätsstörung oder Einschränkung vorlag, entweder aufgrund genetischer Faktoren, aufgrund einer Erkrankung oder aufgrund von Chemotherapie. Und mittlerweile hat sich das aber gedreht, also nur noch 20% derjenigen, die eine Samenspende in Anspruch nehmen, sind heterosexuelle Paare, 41% sind lesbische Paare und 39% alleinstehende Personen.
Wow, also das hatte ich auch gelesen in der Vorbereitung, dass eben die Nachfrage nach Samenspenden früher vor allem von heterosexuellen Paaren kam, aber bei denen auch der Mann unfruchtbar ist oft, aber auch von alleinstehenden Frauen und gleichgeschlechtlichen Paaren. Also da hat sich dann doch in der Zeit was geändert.
Genau, auf jeden Fall. Also einmal ist es natürlich der gesellschaftliche Wandel, den man überall beobachtet. Ja. Aber bei uns kam auch 2018 noch ein Gesetz ins Spiel, das Samenspenderregistergesetz. Und das hat einfach eine Rechtssicherheit für alle Beteiligten ermöglicht, sodass wir uns dann seit 2018 auch für Alleinstehende geöffnet haben, weil ansonsten die Spendenden in Verantwortung gezogen hätten werden können. Das heißt, die hätten unterhaltspflichtig sein können. Und das ist aber per Gesetz seit 2018 ausgeschlossen. Und die Familienformen, gerade in Großstädten auch, werden immer bunter und diverser.
Ja, da möchten ja auch immer mehr Frauen den Wunsch nach einem Kind unabhängig von einer Partnerschaft umsetzen.
Genau, richtig. Also das sind entweder diejenigen, die wirklich sehr bewusst diesen Schritt gehen, aber leider muss ich dann sagen, auch viele, die einfach gerne einen anderen Weg sich für sich selbst gewünscht hätten. Und ich sage das leider, weil die Frauen mir das auch so spiegeln und offen erzählen, dass es eigentlich ihre Variante B oder C ist, alleine eine Familie zu gründen und dass das eher in einer Partnerschaft angedacht war. Aber aufgrund der biologischen Uhr, die dann ab Mitte 30 spätestens beginnt zu ticken, müssen sie dann diesen Weg gehen.
Gut, dann gehen wir doch mal ein bisschen in die Materie rein und fangen mal von vorne an. Also wie läuft so ein Spendenprozess ab? Was muss ein Spender alles durchlaufen, bevor er zugelassen wird von euch? Da werden Untersuchungen stattfinden, dann wird erstmal durchgecheckt. Kommt man überhaupt in Frage? Womit beginnt das?
Ja, normalerweise wird wahrscheinlich angenommen, jeder Mensch, der eine Ejakulation erzeugen kann, ist auch zur Spende geeignet. Dem ist nicht so. Insgesamt sind nur 6% der Bewerbenden geeignet.
Oh, das überrascht mich. Das ist sehr gering.
Richtig. Und sogar noch geringer, als ich anfing. Als ich anfing, waren es 10%, was auch schon wenig war. Wir sind jetzt bei 6%.
Woran macht ihr das fest, dass das weniger geworden ist? Gibt es da Studien, Erkenntnisse, warum die Qualität abgenommen hat?
Also es gibt seit den 1970er Jahren Studien, dass die Spermienqualität weltweit abnimmt und nicht nur bezogen auf die Industrienationen. Und das ist wirklich dramatisch, was Konzentration an Spermien angeht, Beweglichkeit, Morphologie, also dass wir die aussehen sozusagen. Und das ist seit den 1970ern in dramatischem Rückgang. Hm. Und da müssen wir uns auch als Gesellschaft und Menschheit Gedanken Absolut. Machen, woran das liegen kann und wie wir das stoppen oder umkehren können. Das heißt, per se ist die Samenqualität abnehmend. Mhm. Und dann sind Spermien natürlich von Natur aus auch nicht zum Einfrieren gemacht. Und das Einfrieren stresst die Spermien nochmal, sodass am Ende nur bei 6% der Bewerbenden die Qualität so gegeben ist, dass wir sagen können, die Probe ist auch nach dem Einfrieren und wieder auftauen gut genug, um damit eine Kinderwunschbehandlung machen zu können.
Und was ich gelesen hatte, Samenspender müssen in der Regel zwischen 18, also volljährig musst du auf jeden Fall sein, und 40 Jahre alt sein und einen guten allgemeinen Gesundheitszustand haben.
Richtig, genau. Wir nehmen Spender in der Regel ab 20. 18 ist uns auch noch ein bisschen zu jung, weil das Spendersein doch mit sehr viel Verantwortung auch verbunden ist. Und dann bis 38, 40, das sind so die Richtlinien. Mhm. Dann muss man auch eine sexuelle Enthaltsamkeit einhalten, wenn man dann letztlich ins Spendeprogramm aufgenommen wurde. Also es ist auch wirklich mit Aufwand verbunden. Ja. Und bei denjenigen, wo aber die Spermienqualität gut genug ist, da schauen wir dann erstmal, wie ist denn sonst der gesundheitliche Zustand. Also die werden auf sexuell übertragbare Infektionen getestet, auf den sonstigen psychischen, physischen und geistigen Zustand. Der wird in einer umfangreichen Anamnese erhoben und erst dann, wenn wirklich von der Gesundheit her und auch von der Einstellung her alle Seiten, sowohl der Spender als auch die Samenbank, sagt, das passt, dann wird ein Vertrag geschlossen und dann kommt ein Spender regelmäßig zur Abgabe, bis er 100 Proben gewonnen hat und das ist dann so viel, dass man eben 100 Kinderwunschbehandlungen damit durchführen kann.
Ah, da werden wir gleich nochmal sprechen, aber das bedeutet also im Prinzip Bluttests, Spermaanalysen, ich nenne das jetzt mal so, und auch Untersuchungen auf genetische Erkrankungen. Und er muss wahrscheinlich auch so ein bisschen Auskunft geben über die familiäre Krankheitsgeschichte und alles, was irgendwie für euch wichtig ist, noch zu wissen, oder?
Richtig, genau. Also das sind Familienanamnesen bis Verwandtschaft dritten Grades und da gibt es dann bestimmte Ausschlusskriterien, beziehungsweise wird dann ärztlich entschieden, ob die Person spenden darf oder nicht.
Ja, gut. Dann nehmen wir mal an, das klappt alles und er ist dann in diese Datenbank aufgenommen und er ist auch gesund und so weiter. Dann erfolgt ja irgendwann mal dieser Termin. Es ist dann ein Termin, weil du hattest ja gerade erwähnt, es sind wie viele, 100?
Nicht ganz 100 Termine, ja. Sondern so viele Termine, bis man 100 Samenproben hat. Und okay. Man bekommt pro Termin in der Regel mehrere Samenproben. Also eine Probe wird für eine Kinderwunschbehandlung benötigt. Und wenn wir davon ausgehen, dass ein Spender, während er spendet, 2 Samenproben pro Termin erzeugt, dann würde der ein Jahr lang bei uns spenden, wo er einmal pro Woche zu uns kommt.
Na Halleluja, da hat er ja einiges vor sich.
Richtig, und da muss er immer an die sexuelle Enthaltsamkeit denken. Ja. Er wird jedes Mal gepiekst, jedes Mal gibt es eine Blutentnahme.
Jedes Mal, okay.
Obwohl das medizinisch gar nicht notwendig wäre, aber die sehen teilweise aus wie so kleine Junkie-Arme. Mhm. Und dann auch eine Urinprobe muss abgegeben werden.
Ja gut, das Zweite, das ist noch leichter, glaube ich. Aber ich glaube, wenn man jede Woche bei euch ist, man gewöhnt sich ja auch daran. Ja. Aber die Probenabgabe erfolgt üblicherweise in einem speziellen Raum in der Samenbank. Und ich hatte gelesen, dort stehen dann auch visuelle Hilfsmittel zur Verfügung, um den Prozess zu erleichtern. Gibt es denn da Stammgäste?
Ja, also diese Abgabe erfolgt bei uns, außer wenn ich jetzt für mich selbst eine Probe gewinne, da können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen, weil das auch ein wichtiger Bereich ist, dann kann die in Ausnahmefällen auch zu Hause gewonnen werden, aber ansonsten erfolgt das bei uns und da gibt es eben visuelle Hilfsmittel, dann können die sich auch ins WLAN einloggen und sich selbst ihr Material mitbringen sozusagen. Ja. Wir hatten mal in einer Testphase eine 3D-Brille und haben geschaut, ob das vielleicht Anklang findet. Aber das fanden die meisten Spender dann sehr unhygienisch und das wollten die lieber nicht haben. Und Stammgäste sind sie dann im Prinzip alle, weil sie alle einfach so regelmäßig zu uns kommen müssen, dass wir einen Probenpool haben, der groß genug ist, weil man einfach nicht von jeder Behandlung schwanger wird und auch für Geschwisterkindbehandlungen noch genügend Proben vorhanden sein sollen.
Aber das ist jetzt nicht so, dass ich da hinkomme und dann gibt es so einen Spenderstammtisch, da sitzen alle im Kreis, also jetzt nicht in dem Raum, aber irgendwie, also läuft man sich da auch über den Weg oder legt der da schon Wert darauf, dass es auch alles sehr diskret läuft, dass man am besten niemanden begegnet, außer dem Personal?
Wir versuchen zu vermeiden, dass sich entweder Spender untereinander begegnen oder auch Familien und Spender untereinander begegnen. Mhm. Das heißt, jede Person, die zu uns kommt, hat ihren Zeitslot und es kommt in seltenen Fällen vor, dass man sich begegnet. Beziehungsweise diejenigen, die aktiv vernetzt werden möchten, zum Beispiel Samenspender oder Familien oder Kinder, die vernetzen wir auch aktiv.
Okay.
Und dann gibt es da eine extra Veranstaltung für. Das ist aber im Arbeitsalltag nicht vorgesehen.
Ja. Ja, das müssen ja auch beide wollen. Ist ja auch eine grundlegende Entscheidung dann.
Richtig.
Na? Gut, also dann ist die Abgabe erfolgt, dann wird das Sperma untersucht und bei guter Qualität, glaube ich, Kryokonserviert, hatte ich gelesen.
Richtig.
Magst du uns mal erklären, was das ist?
Ja, Kryokonservierung bedeutet, dass wir die Samenzellen einfrieren. Das wird so erfolgen, dass man so eine Art Frostschutzmittel, also ein Kryoprotektivum dazu gibt, nachdem man geschaut hat, ob die heutige Probeabgabe würdig ist. Es gibt auch Proben, die, obwohl der Spender normalerweise eine gute Qualität hat, mal nicht einfrierwürdig sind.
Mhm.
Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn Prüfungsphasen bestehen, wenn gerade eine Trennung erfolgt ist oder sonstiger Stress im Leben vorkommt, dann würden wir die Probe verwerfen.
Ach, das hängt also auch von der Tagessituation ab.
Richtig, genau. Und wir fragen auch immer bei unseren Spendern nach, bei jedem Mal, wie es ihnen gerade geht, schon vor der Gewinnung der Probe, ob irgendwas Besonderes im Leben zu beachten ist. Und wenn wir eben nachher sehen, okay, diese Probe zeigt gerade eine Infektion an oder irgendwas ist auffällig, gehen wir ins Gespräch und fragen. Und meistens ist es dann irgendeine Form von Stress, sodass wir dem Spender dann empfehlen, dass er eine kleine Pause machen soll.
Interessant. Okay, also das wird dann eingefroren, damit es zu einem späteren Zeitpunkt auch verwendet werden kann. Das ist ja auch für den Spender mit so einer kleinen Aufwandsentschädigung, glaube ich, verbunden. Die ist unterschiedlich. Ich glaube, in welcher Samenbank man dann auch immer ist, bewegt sich so nach den Informationen, die man im Internet liest, zwischen 50 und 150 Euro. Das ist abhängig von der Samenbank, aber man muss es zumindest nicht kostenlos machen.
Muss es nicht. Es gibt aber auch Spender, die keine Aufwandsentschädigung wollen. Und wir befinden uns aktuell in einer ganz interessanten Übergangsphase EU-weit. Und da müssen bis 2027 neue Richtlinien umgesetzt werden. Und da wird dann ein Maximum für eine Aufwandsentschädigung festgesetzt werden. Und da sind wir aktuell ganz gespannt, wo dieses Maximum liegen wird.
Mhm.
Und ob das eben weit unter dem liegt, was die Spender bisher bekommen. Und wie das sich dann auf die Spendemotivation auswirken wird.
Ja. Nun darf ein Samenspender in Deutschland nur eine begrenzte Anzahl von Familien helfen, um die Anzahl der Halbgeschwister zu minimieren, hatte ich gelesen. Wo liegt denn da diese Obergrenze?
Gesetzlich gibt es leider aktuell noch keinen Grenzwert. Das ist ein Grenzwert von 15 Kindern pro Spender, den der Arbeitskreis für donogene Insemination festgelegt hat, um das einfach zu regeln. Aber der Gesetzgeber hat da noch gar nichts wirklich reguliert und das kann natürlich zu Überforderung auch beim Spender und bei Geschwistern führen, wenn es dann einfach viel zu viele Kinder pro Spender sind.
Ja, gut, also jetzt kommen ja manche Spender regelmäßig, die können innerhalb eines Jahres also viele Proben abgeben. Aber die Gesamtanzahl der Familien, die auf die Spenden zurückgreifen können, die bleibt dann beschränkt, wenn ich das richtig verstehe. Was passiert denn mit den Proben, nachdem sie abgegeben wurden? Die werden eingefroren, ja, aber wie lange werden die aufbewahrt?
Wir lagern die erstmal in Quarantäne für 6 Monate, weil wir an dem Tag der Abgabe einfach nicht ausschließen können, dass da eine Infektion wie HIV oder Hepatitis vorhanden ist. Und dann werden die 180 Tage nach der Abgabe durch eine erneute Blutuntersuchung aus der Quarantäne freigegeben. Und dann können die prinzipiell sehr, sehr, sehr lange lagern bei minus 196 Grad in flüssigem Stickstoff, ohne dass sie an Qualität verlieren. Aber in der Regel werden die dann innerhalb von einem bis maximal 10 Jahren abgefordert. Und wir haben uns intern als Qualitätsstandard festgelegt, dass wir die Proben 15 Jahre nach der Abgabe auch verwerfen.
Also ich kenne das so ein bisschen vom Blutspenden. Da gibt es oft auch in den Sommermonaten einen Aufruf, die Blutspenden werden knapp. Bitte jetzt alle mal schön wieder ein bisschen aktiver werden. Gibt es solche Zeiten bei euch auch, dass ihr sagt, okay, jetzt sind die Bestände leer oder werden leer aus irgendwelchen Gründen? Jetzt müssen wir mal wieder ein bisschen Gas geben.
Es gibt eher Hochzeiten, was die Empfangsseite angeht. Also da hat man nach der Sommerpause, nach dem Sommerurlaub, so zwischen eben Sommer und Weihnachten, dann ganz viele Bestellungen, weil viele Familien auch unterm Weihnachtsbaum schwanger sein möchten. Und was Spender angeht, ein Sommerloch gibt es vielleicht, ein kleines, ja. Wo einfach dann auch Urlaubszeiten anstehen. Aber ansonsten ist es relativ konstant.
Mhm. Gut, jetzt komme ich zu euch, bin noch nie da gewesen. Wie sieht denn euer Bürodekor aus? Wie darf ich mir das vorstellen? Steht da eine Mischung aus sterilen Räumen vor mir und entspannender Musik? Ist das so wie in einer Yoga-Praxis oder alles sehr, sehr kahl? Also wenn du das beschreiben müsstest für uns, die jetzt noch nicht dort waren.
Wir kriegen das Feedback, dass es eigentlich sehr einladend und warm gestaltet ist. Also wir haben zusätzlich auch ein sehr florales Dschungeldesign. Das haben wir mal 2015 eingeführt, als wir auf dem L Beach Festival waren und dachten, wir brauchen irgendwas Florales und was Freundliches. Und das hat dann wirklich sich durchgesetzt und ist Teil unseres grundlegenden Designs geworden. Und die meisten Menschen sagen eben, oh, das ist super freundlich hier bei Ihnen und hätten sich das viel steriler vorgestellt. Und wir legen auch gerade in den öffentlichen Bereichen, also da, wo man die Gespräche führt, Wert darauf, dass die Menschen sich wohlfühlen, haben überall unser Design, was sich durchzieht. Super bequeme Sessel, die ich mir dann sogar für zu Hause gekauft habe. Und die Abgaberäume selbst sind so gestaltet, dass man da eine gute Sitzgelegenheit hat, einen Hocker, Fernseher, Pissoir, Waschbecken. Ja. Also auch, dass man sich hygienisch wohlfühlen kann.
Ja, ist ja auch wichtig. Ne? Mhm. Jetzt hattest du schon so die Altersrange erwähnt. Gibt es dann auch Ausreißer nach oben? Ist wirklich mit 40 Schluss? Oder habt ihr auch Spender, die noch etwas älter sind?
Mit 40 ist in der Regel Schluss, außer jemand wird nochmal einbestellt für ein Geschwisterkind. Dann kann er auch 42 oder 43 sein. Das ist manchmal so, wenn Familien Geschwister wollen und keine Proben mehr da sind, dann erklären sich manche Spender bereit, auch nochmal zu spenden. Aber in der Regel halten wir uns schon an diese Altersgrenzen aus zwei Gründen. Einmal werden die Spermien schlechter, was die DNA, also die Genetik angeht. Und andererseits möchten wir, dass wenn Spender und Kind später Kontakt haben, das Kind auch die Möglichkeit hat, noch einen lebendigen Spender anzutreffen.
Ja, das ist ein Thema für sich. Ja. Was ist der richtige Zeitpunkt? Also alterstechnisch knapp verpasst, leicht über 40, da ist dann auch bei mir Schluss. Jetzt gibt es in Deutschland ja schätzungsweise so 20 bis 30 Samenbanken oder sind es eher weniger? Wie viele kennst du?
Das sind weniger, es sind so ungefähr 10 und wir sind alle in einem Arbeitskreis organisiert. Genau, sind ganz wenige.
Das heißt, ihr arbeitet dann auch mit anderen Samenbanken aus dem In- und Ausland zusammen?
Eher mit den Kinderwunschpraxen. Ja. Also wir versenden deutschlandweit an Kinderwunschzentren und das machen die anderen Samenbanken in der Regel auch. Wir führen aber einen ganz freundschaftlichen Kontakt innerhalb der Samenbanken. Das heißt, auch wenn es Anfragen gibt, zum Beispiel von bestimmten Ethnien, also wenn bestimmte Spender aus bestimmten Ländern kommen sollen, die einfach nicht so häufig im Depot vorkommen, dann schließen wir uns untereinander auch kurz und fragen, habt ihr jemanden aus dem oder dem Land, weil wir gerade eine Familie aus dem oder dem Land haben, sodass wir da wirklich total kooperativ miteinander sind und in einem Boot sitzen.
Ja, da ist Dänemark, glaube ich, auch ganz weit vorne, ne? Mit als eine der weltweit führenden Nationen in der Samenspende.
Ja, Dänemark hat große Samenbanken, die sind aber nochmal anders organisiert als die deutschen Samenbanken und wäre nochmal ein ganzes großes Thema für sich.
Ja, also der eine gibt und der andere nimmt. Der eine bekommt eine Aufwandsentschädigung, der andere muss natürlich auch ein bisschen was bezahlen. Ich hatte gelesen, dass so ein Preis für eine Samenspende inklusive der ärztlichen Leistungen dann auch schon mal im vierstelligen Bereich liegen kann, ne? Pro Zyklus.
Auf jeden Fall, genau. Mhm. Alleine eine unserer Samenproben ist schon vierstellig, plus die ärztliche Leistung und der Versand. Manche Menschen arbeiten, glaube ich, nur für die Samenspende oder werden noch von Wunschgroßeltern unterstützt. Aber das ist schon wirklich sehr teuer und da fragt man sich einfach, warum muss das so teuer sein? Wird es nicht einfach in so eine Art Gefriertruhe geworfen und dann aufgetaut? Aber so ist es eben nicht. Also dadurch, dass wir schon diese 94% Ausschuss haben sozusagen, müssen wir sehr viele Personen durchscreenen, wo wir später aber keine Proben jemals von generieren können. Und dann haben wir einfach sehr hohe Standards, was die Sicherheit der Proben angeht. Und wir müssen alle unsere Geräte regelmäßig jährlich requalifizieren. Und das ist einfach eine hohe technische Ausstattung, die dahinter liegt.
Ja, aber sowas wie Geschenkgutscheine stellt jetzt nicht aus, dass da mal jemand kommt und sagt, Mensch, so ein Weihnachtsgeschenk darf auch ein bisschen mehr kosten.
Das ist eine gute, das habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ja. Also, das wäre doch eine, warum nicht? Also
nur so als Idee ist mir jetzt nur,
Ja, doch, da könnte man schon jemandem Freude mitmachen. Gerade wenn man weiß, die sind vielleicht schon lange in Kinderwunschbehandlung. Gute Idee, auf die du mich da gebracht hast.
Hört sich immer humorvoll an, ist ja an sich auch ein ernstes Thema. Ne? Ihr nehmt ja auch eure Verantwortung den Kindern und den Familien und auch vor allem den Spendern gegenüber sehr ernst. Und ihr haltet euch vor allem an die Richtlinien des Arbeitskreises, den hattest du schon kurz erwähnt, für donogene Insemination. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen.
Perfekt.
Kannst du uns noch mal kurz erklären, was die Aufgaben von so einem Arbeitskreis sind? Ist es dann die Vernetzung oder die fachliche Aufklärung? Oder legt dieser Arbeitskreis wirklich auch Richtlinien fest?
Der Arbeitskreis hat eine große Verantwortung. Der wurde in den 90er Jahren auf Eigeninitiative der Samenbanken hin gegründet, weil man eben gemerkt hat, dass man nicht wirklich gesetzlich reguliert ist. Und auch aktuell fallen wir als ganzer reproduktionsmedizinischer Bereich unter das Arzneimittelgesetz, wobei Artikel 4 des Arzneimittelgesetzes sagt, dass keine Keimzelle, keine Eizelle, kein Spermium Arzneimittel sind. Also da merkt man schon den Widerspruch in sich. Und das ganze Thema Kinderwunsch Behandlung ist nicht wirklich gut gesetzlich reguliert. Und dieser Arbeitskreis hat einmal Richtlinien, die er verfasst und dann auch aktualisiert. Und wir treffen uns sehr regelmäßig, einmal in Präsenz pro Jahr und auch der Vorstand eben mehrfach während des Jahres. Und wir bearbeiten wirklich alle Themen, die gerade wichtig sind. Und man glaubt gar nicht, wie viel gesellschaftliche Themen da relevant sind. Und wir brauchen einfach diese Selbstorganisation noch, weil das Thema nicht gut gesetzlich geregelt ist.
Ja, ja. Also so eine Selbstorganisation ist ja auch sehr wichtig. Ich hörte kürzlich von einem Spender-Burnout. Gibt es denn sowas auch? Also jetzt kommen Menschen zu euch vielleicht auch jede Woche. Die müssen einen richtigen Tag erwischt haben, entspannt sein im wahrsten Sinne, damit das auch irgendwie funktioniert, damit die Qualität stimmt. Aber ist irgendwann auch mal Schluss? Also ist das auch schon mal vorgekommen, dass jemand auch abbrechen musste zwischendrin und sagen musste, da geht einfach nichts mehr?
Ja, also wir versuchen gut auf unsere Spender zu achten. Das heißt, wir haben jedes Mal ein Gespräch und sagen denen auch schon vorher, wenn ihr euch nicht gut fühlt, dann nehmt die Termine nicht wahr oder sagt, ihr möchtet 1, 2, 3 Monate Pause machen. Das ist ganz normal. Und es gibt auch Spendende, die schon Proben zurückgezogen haben, die dann während des Prozesses gemerkt haben, oh, das will ich irgendwie doch nicht machen. Und die dann, wo wir dann die Proben verwerfen mussten. Und nur noch die, die verwendet worden waren, einfach im Spiel waren, aber die anderen sollten dann verworfen werden.
Ja.
Und das kann schon sein, dass sich einfach Lebensumstände ändern, eine Partnerschaft ändert sich beispielsweise und dann hat der Spender einfach ganz andere Ansichten.
Du hattest vorhin schon das Jahr 2018 erwähnt. Seit diesem Jahr gilt in Deutschland das Recht auf Kenntnis der eigenen Abstammung. Das bedeutet, dass Kinder, die aus einer Samenspende entstanden sind, ab dem Alter von 16 Jahren, das Recht haben, Informationen über den Spender zu halten. Verstehe ich das richtig? Also Spenden anonym abzugeben ist seit 2018 in Deutschland gar nicht mehr möglich.
Das war noch nie in Deutschland wirklich möglich. Also sogar 1974 gab es schon das Kinderrechteverbesserungsgesetz. Und das ist eigentlich die Grundlage dessen, dass Menschen, die durch Samenspende entstanden sind, schon mindestens seit 1974 das Recht haben, zu erfahren, von wem sie genetisch abstammen. Und wir haben auch als alle offiziellen Samenbanken noch nie anonyme Spenden in Deutschland produziert in den letzten 50 Jahren, sondern es war immer so, dass die Kinder, sobald sie 18 waren, in früheren Fällen das Recht hatten, die Identität zu erfahren. Und eben durch das Samenspenderegistergesetz ist diese Altersgrenze auf 16 gesunken.
Ja, und diese Daten der Spender, die werden dann zentral beim Deutschen Institut für medizinische Dokumentation und Informationen, ich glaube DIMDI heißt das glaube ich bei euch.
War mal so, das ist jetzt das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, das BfArM. Also
Mensch,
da hat man uns jetzt untergejubelt.
Da ändert sich dann auch mal was.
Richtig.
Gut, aber wie ist das denn von den, wie formuliere ich das jetzt richtig? Also ich möchte jetzt wissen, wer ist mein Vater, biologisch? Stichwort Unterhalt. Wie sieht das mit den Ansprüchen aus, die ich vielleicht auch habe?
Das ist komplett ausgeschlossen. Ja. Ich möchte nur noch mal auf das Wort Vater zurückgehen, weil das einfach ein Wort ist, was wir genauso wie Papa überhaupt nicht empfehlen. Da gibt es viele Familien, gerade auch alleinstehende Konstellationen oder lesbische Paare, die dann eines dieser Worte verwenden. Und das kann beim Kind einfach Assoziationen hervorrufen, die nicht gut sind, weil das Kind dann auf den Spender was projiziert, was der nie erfüllen kann.
Ja.
Sodass wir eben sagen, man soll eben schon einen anderen Begriff wählen als Vater oder Papa.
Ja.
Und Unterhaltsansprüche bestehen nicht. Seit 2018 ist eben auch die Feststellung der rechtlichen Vaterschaft per Gesetz ausgeschlossen.
Mhm. Euch gibt es ja schon ein paar Tage, was man dir nicht anhört. Aber die Berliner Samenbank an sich wurde 1999 gegründet, also die existiert schon über 25 Jahre. Deswegen gibt es ja auch schon längst die ersten volljährigen Spenderkinder, die über Spendersamen der Samenbank gezeugt wurden. Kommen da auch mal welche bei euch vorbei? Erreichen euch da irgendwelche E-Mails oder tolle Geschichten? Gibt es da so eine Art Stammtisch dann auch mal, wenn man erwachsen ist? Also liegen euch da irgendwelche schönen Sachen vor?
Ja, das ist auch eigentlich einer meiner Lieblingsbereiche, wenn die Menschen sich an mich wenden, die durch die Spende entstanden sind. Der jüngste Fall sozusagen war 7 Jahre alt und wollte gerne die Identität des Spenders erfahren und lief mit so einer Art Filteraugen durch die Welt und schaute jede Person an, ist das mein Spender, ist das mein Spender, sodass die Eltern sich dann früh an uns gewandt hatten und wir dann beim Spender nachgefragt hatten, ob das für auch in Ordnung wäre, für so ein junges Kind schon die Daten preiszugeben. Und letztlich hat der Spender dazu gestimmt. Und aus den Anfangszeiten der Samenbank gab es eher noch weniger Nachfragen, einfach weil wir da eher den Fall hatten, heterosexuelles Paar, das vielleicht nicht aufklärt, wie das Kind entstanden ist, sodass das Kind nicht auf die Idee kam. Aber mittlerweile erziehen eigentlich 99,9% aller Familien offen, sodass wir schon viele Anfragen haben und wir empfinden das auch als angenehmer, wenn man den Weg über uns geht und nicht über dieses Bundesinstitut, weil wir einfach die Spender kennen. Wir können mit den Spendern noch kommunizieren, bevor wir was offenlegen und auch die Spenderkinder einfach untereinander vernetzen.
Ja. Und wie gehst du mit ethischen Fragestellungen um? Also beispielsweise, wenn Paare explizit nach bestimmten genetischen Eigenschaften, nenne ich sie jetzt mal, suchen.
In Deutschland ist ja nicht so viel möglich, was das angeht. Wir bieten an, dass man ein Genmatching machen kann. Das bedeutet, man kann die 420 häufigsten seltenen genetisch übertragbaren Erkrankungen testen lassen in Form eines Matches. Das heißt, wir haben einmal das Profil des Spenders in einem Genetiklabor hinterlegt und die Empfängerin kann dann auch ihr Profil erstellen lassen. Dann wird das vom Labor gematcht und wir bekommen aber als Samenbank nur die Aussage, ob das eben passt oder nicht passt. Und wir wissen nicht explizit, welche Mutationen da vorliegen, weil jeder Mensch eben x Mutationen hat und das lässt sich überhaupt nicht vermeiden. Und ansonsten Designer-Baby oder so ist überhaupt kein Thema bei uns. Das geht auch gar nicht. Da stellen auch manche Leute sich was Komisches vor. Das geht nicht und wir wollen das auch nicht.
Ich hatte kürzlich einen Experten für plastische Chirurgie bei mir und der erzählte mir dann eben auch, dass ab und zu auch Patientinnen und Patienten zu ihm in die Praxis kommen mit Bildern von irgendwelchen Hollywood-Stars oder so würde ich gerne aussehen. Und das könnte bei euch ja auch der Fall sein. Soll blond sein oder eben brünett oder schwarzhaarig, keine Ahnung.
Ja? Ja, mit solchen Collagen kommen schon auch Empfängerinnen zu uns. Der Spender soll dann so ein Superman sein, also sowohl optisch als auch vom Charakter her und intelligent und wirklich ein Supermensch. Und da muss man dann so ein bisschen die Menschen auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Aber ja, das kennen wir. Collagen mit den tollsten Gesichtern.
Tja, naja, kann man sich nicht mal aussuchen. Jetzt hattest du ja die Spendenbereitschaft erwähnt. Darüber sprachen wir schon. Ist die eigentlich rückläufig oder ist über die Jahre gleich geblieben?
Tatsächlich sind Spender die Ressource und wir sind auf die Spenden angewiesen. Zum Glück ist es vor allem in Berlin nicht so, dass sie zurückgegangen ist. Was auch daran liegt, dass viele Spender angeben, dass sie entweder diverse Familienformen unterstützen möchten oder aber selbst ungewollte Kinderlosigkeit in der Familie, im Freundeskreis beobachtet haben oder selbst vielfach Privatvater sind und deswegen anderen auch die Möglichkeit geben möchten. Und da unterstützen auch die Partnerinnen und Frauen dieser Spender das Vorhaben. Und es sollte auch so sein, dass einfach die engsten Personen des Spenders wissen, dass er spendet, denn das kann halt später Auswirkungen haben, wenn sich die Personen, die durch die Spende entstanden sind, dann bei ihm melden.
Ja, deswegen ist es umso wichtiger, auch über dieses Thema aufzuklären, damit auch die Nachfrage nach Samenspenden konstant bleibt oder auch das Angebot, insbesondere mit zunehmender gesellschaftlicher Akzeptanz natürlich. Da gibt es ja inzwischen auch vielfältige Familienmodelle, den Wunsch nach reproduktiver Autonomie heißt das ja, glaube ich, auch. Was wünschst du dir denn ganz persönlich für die Zukunft der Samenbanken in Deutschland? Steht ihr vor irgendwelchen Herausforderungen oder sagt ihr eigentlich, uns geht's noch gut, wir können auch entspannt in die Zukunft blicken, das wird uns auch in den nächsten Jahren noch beschäftigen. Eine KI kann euch ja nicht ersetzen.
Wir stehen schon vor Herausforderungen, einfach weil die Nachfrage gegenläufig ist zur Samenqualität. Das ist eigentlich unser allergrößtes Problem und was auch diesen hohen Preis rechtfertigt. Und ich denke, dass sich das in den nächsten Jahren noch verschärfen wird. Und da muss auch einfach ein politisches Bewusstsein geschaffen werden, dass uns nicht noch mehr Steine in den Weg gelegt werden, dass wir noch höhere Ausgaben haben, die wir nicht brauchen, weil wir die dann an die Familien umlegen müssen. An sich ist es ein Thema mit großer Zukunft, weil Samenspenden immer benötigt werden und auch die Familienformen einfach immer diverser werden. Aber dieser Rückgang in der Samenqualität ist so das größte Problem.
Ja, also für diese Zukunft wünschen wir euch und wünschen wir dir ganz persönlich alles Gute. Wir sind nämlich schon wieder am Ende unserer Folge heute. So schnell geht's. Also ich darf mich bei dir bedanken. Es war ein sehr offener und sehr informativer Austausch, liebe Ann-Kathrin. Alles Gute weiterhin für dich und allen, die uns jetzt zuhören und vielleicht so zwischen 20 und 40 sind, auf zur Berliner Samenbank.
Ja, danke schön. Hat mir auch wirklich großen Spaß gemacht, heute hier zu sein.
Das war Schüchtern bis Nüchtern, der Publicity-Podcast von André Puchter. Alle Infos zu dieser Folge auf www.schüchtern-bis-nüchtern.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Schlagerradio Podcast.